Wir kommen zu was ganz anderem Lokalen, und zwar zu einem Filmfestival. Da gibt es ja in Tübingen einige. Da werden jedes Jahr die Tübinger Kinos regelmäßig von verschiedenen lokalen Filmfestivals genutzt. Und das bekannteste Event dieser Art, das dürften wohl schon die französischen Filmtage sein, doch auch das etwas kleinere Cine Latino, das braucht sich nicht hinter seinem großen Bruder zu verstecken. Cine Latino beginnt jetzt am Mittwoch, wenn ihr die Live-Sendung am 12. April hört. Cine Latino beginnt jetzt am Mittwoch, dem 14. April und endet genau eine Woche später, dann am 21. April in der zweiten Festivalwoche. Da zeigt Cine Latino den Film La Revolution de los Pingüinos oder auf Deutsch Die Revolution der Pinguine. Der Dokumentarfilm aus dem Jahr 2008 dokumentiert die Protestwelle der chilenischen Oberschüler gegen das von der Pinochet-Diktatur geerbte Schulgesetz. 2006 waren Hunderttausende chilenische Oberschüler auf die Straße gegangen. Der Film porträtiert diese Proteste. Im Mittelpunkt stehen vier Schüler, die es als Sprecher der Bewegung geschafft hatten, das ganze Land zu mobilisieren. Titel des Films leitet sich einfach ab aus der in Chile üblichen umgangssprachlichen Bezeichnung der Oberschüler als Pinguine, weil eben die Schuluniform aus schwarzen Westen und weißen Hemden besteht, und dann könnte einen das vielleicht an Pinguine erinnern. Der Film, der läuft im Original auf Spanisch mit englischen Untertiteln. Gezeigt wird Die Revolution der Pinguine am Dienstag, dem 20. April um 20.30 Uhr im Studiomuseum. Wenn ihr also die Wiederholungssendung hört, dann ist das in dieser Woche am Dienstag.
Und hier zu Gast im Studio ist jetzt der Michael, der beim Cine Latino arbeitet und sich den Film schon vorher anschauen durfte bzw. musste. Und vielleicht kannst du es erstmal erzählen, worum es in dem Film genau geht. Es gab da eine Protestwelle von OberschülerInnen.
Genau. Ja, dann sage ich ganz kurz, es gab ja schon eine kleine Einführung zu dem Film. Der Film heißt La Revolución de los Pingüinos, wurde auch schon gesagt, warum er so heißt. Die Schuluniformen, darin sehen die Schüler eben aus wie Pinguine. Der Film ist von Jaime Díaz-Lavanchi, ein junger Regisseur und Dokumentarfilmer aus Chile, der lange Zeit auch in Spanien gelernt hat, Kommunikation studiert, und gibt in dem Film einen sehr tiefen Einblick in die Studentenproteste in Chile, die im Jahre 2006 stattgefunden hatten und eben sich dadurch auszeichnen, dass sie einmal eine sehr breite Unterstützung in der Bevölkerung hatten und über 600.000 Studenten an dem Protest beteiligt waren.
Schülerinnen, oder?
Schüler und Schülerinnen.
Ja. Die Proteste, da wenden sich ja unter anderem gegen die ungleichen Bildungschancen, wie ich lesen konnte, in einer der Ankündigungen. Wie stellt denn der Film die Situation der Betroffenen in Chile dar?
Also zunächst ist vielleicht zu sagen, dass in Chile immer eine Aufnahmeprüfung existiert und die Prüfung schon kostenpflichtig ist, die Teilnahme, und das war einer der Hauptgründe für die Proteste. Und hier eben schon eine Selektion im Vorfeld stattfindet. Ein anderer wichtiger Punkt, der zu den Protesten geführt hat, ist der öffentliche Transport. Die Schüler und Schülerinnen wollten erreichen, dass der Transport für Schüler gratis ist. Und ja, das System, das in Chile ist, eben sehr, sehr exklusiv.
Okay. Mit welchen Mitteln sind dann die Protestierenden vorgegangen in Chile? Was haben die Fraktionen gemacht?
Also der Protest war sehr kreativ, das sehen wir dann auch gut in dem Film. Eine Aktion, die mir beispielsweise sehr gut gefallen hat, ist, dass die Schüler aus den Schulen Stühle und Bänke rausgenommen haben und auf die Straße gestellt, eben symbolisch für Schulprotest. Aber es wurde eben auch versucht, in die Politik aktiv zu gehen und bis auf die höchsten Riegen in der chilenischen Regierung eben mit den Ministern zu sprechen oder auch persönlich mit der Präsidentin. Und der Filmer ist eben auch in solchen Szenen dabei, wenn sich die Schüler treffen. Und das ist sehr interessant.
Ja, ich habe dich vorhin schon gefragt, was du so besonders spannend an dem Film fandest. Und da sagst du gerade die besondere Situation von dem Filmer. Kannst du da nochmal genau drauf eingehen?
Ja. Vielleicht sage ich dazu, die Schüler haben sich ähnlich wie hier die Tübinger Studenten bei den Bildungsprotesten im Plenum getroffen regelmäßig, und das Plenum war immer ein Ausschluss von der Öffentlichkeit bzw. der Presse, aber die Schüler waren zugelassen alle Schüler natürlich, das war nicht exklusiv, und der Dokumentarfilme. Das heißt, das Filmmaterial ist deshalb einzigartig, weil er eben der Einzige ist, der filmerisches Material zu den Protesten hat. Und ja, das macht den Film extra sehenswert.
Ich frage mich, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Haben die da gestreikt oder haben sie sich außerhalb der Schule getroffen, während der Schulzeiten, oder haben die Lehrenden da mitgemacht oder wie war das?
Genau, das waren massive Streiks. Das heißt, die Schüler haben einmal die Schule besetzt, die Schulen besetzt und hatten auch Unterstützung der Lehrer und den Schulmitgliedern, hatten auch aus der Bevölkerung sehr starke Unterstützung, und die Form war eben die Form des Besetzens und auch Blockieren von öffentlichem Verkehr und so weiter.
Ja, in unserer Ankündigung gerade wurde gesagt, dass die vier Schüler, die in dem Film im Mittelpunkt stehen, geschafft hatten, das ganze Land zu mobilisieren. War der Protest tatsächlich so stark an Personen gebunden? Also gab es da diese vier Köpfe, die alles geschmissen haben?
Ja, das ist natürlich immer die schwierige Frage bei solchen Protesten. Der Film nimmt die vier Schüler und Schülerinnen in den Fokus, und sie sind auch ganz klar immer die Repräsentanten der Bewegung gewesen, waren dann auch bei Gesprächen mit der Regierung immer anwesend und repräsentierten die Schüler, die Schülerschaft. Allerdings ist vielleicht dazu zu sagen, dass das Plenum immer demokratisch war, wo auf Redeanteile geachtet wurde, und dann eben diese vier führenden Köpfe, um das so auszudrücken, eben die repräsentative Funktion übernommen hatten in dem Protest.
Okay, und haben die den Protest losgetreten, würdest du das sagen, oder war das eine Basisbewegung, die jetzt nicht sich an einzelnen Personen verorten ließe, wo die jetzt losgegangen ist?
Das kann ich nicht sagen, geht wenig aus dem Film vielleicht hervor, aber die Funktion während des Prozesses war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das war aber auch nicht nur für die öffentliche Meinung, für die Zeitungen wichtig, dass sie eben Köpfe hatten, die abgedruckt wurden in der Zeitung und damit eben auch auf der symbolischen Ebene Anschlussfiguren geschaffen wurden. Auf der anderen Seite ist es eben auch für die Politiker, waren das die Ansprechpartner in der Bewegung, und so kam es überhaupt erst zu Verhandlungen.
Ja, genau, also Verhandlungen waren dann das erste Ergebnis von diesen Protesten anscheinend. Wie ging es denn weiter mit den Protesten oder was ist daraus so entstanden?
Also zunächst war die Regierung unter Bachelet war nicht sehr handlungsbereit, aber über die massive Mobilisierung, die auch stark unterdrückt wurde mit Wasserwerfern und starken Einschreitungen der Polizei und Schlagstöcken, versuchte die Regierung also den Protest im Keim zu ersticken, aber die Bevölkerung stand und mit weite Teile der Bevölkerung standen eben hinter der Bewegung, und so sie dann letztlich erreicht, dass es auch zu Verhandlungen kam. Also die Regierung ist unter starken Druck geraten.
Okay, du sagst es schon, dass auch die große Teile der Zivilgesellschaft sich mit denen solidarisiert hätten. In Deutschland gab es ja jetzt auch seit einigen Jahren wieder verstärkt Bildungsproteste. Die Bildungsstreikbewegung wurde von SchülerInnen in Gang gebracht, als sie im Herbst 2008 den Schulstreik ausriefen. Und im Sommer 2009 waren dann SchülerInnen, Lehrende, Auszubildende und auch Studis auf den Straßen. Und jetzt im Winter wiederum waren in ganz Europa 90 Unis besetzt. Ist es in Chile auch so, dass die Bewegung da so um sich greift und dass die SchülerInnen so Initialzünder für gesellschaftliche Proteste sind?
Also in diesem Fall war das auf jeden Fall so. Die Schüler waren Oberstufenschüler, die das hauptsächlich initiiert hatten, den Protest, aber eben um sich gegriffen, auch in der Bevölkerung, da die Proteste eben stark unterstützt wurden. Und wie schon erwähnt, handelte es sich um 600.000 Studenten, die aktiv an dem Streik beteiligt waren. Aber die gesamte Unterstützung wird auf 1 Million geschätzt. Das heißt, das ist so eine enorme große Bewegung gewesen in Chile. Viel größer auch als die Bewegung zur Zeit Allende's, also gegen Allende in der Zeit der Schulreform, und ja.
Jetzt vielleicht mal zum Vergleich ein bisschen. Beim deutschen Bildungsstreik ist ja so ein zentraler Kritikpunkt die soziale Selektion und die Hierarchisierung von Menschen, und bei den chilenischen Protesten scheinen ja ähnliche Punkte zu kritisiert zu werden. Siehst du da Parallelen zwischen Chile und Deutschland oder Unterschiede?
Ja, da könnte jeder hier an dem Bildungsprotest Beteiligte selber in den Film gehen und vielleicht nach Analogien suchen. Also sind auf jeden Fall da, protestiert wird gegen die Chancenungleichheit, die in Chile auch schon vor Studienbeginn anfängt. Also das war auch ein Teil der Schülerproteste, hat sich eben auch auf die Universität bezogen, in dem Sinn, wie gesagt, dass es eben solche Zulassungsbeschränkungen gibt und dass Bildung stark vom Einkommen der Schüler bzw. deren Eltern abhängig ist. Und da sehe ich ganz klar eine Vergleichbarkeit zwischen den Protesten hier und in Chile.
Ja, okay.
Ich mische mich ganz kurz ein. Ich habe noch eine Information zu Chile, was ich so weiß oder was mir auffiel, wenn man die Zahlen anguckt, Bildungsfinanzierung zum Beispiel. Ist Chile total massiv, dass es kaum mehr öffentliche Bildungsausgaben gibt und das ist alles privat finanziert, also die Eltern müssen das bezahlen. Das heißt, das ist, scheint mir so ein Knackpunkt an Chile zu sein, dass sich deshalb das auch so stark sozial selektiv ist und die Proteste da auch so stark sind.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir das Interview hier, führen wir das zum Ende. Danke, Michael, dass du da warst.
Ja, danke an euch.
Und den Film könnt ihr, wenn ihr den sehen wollt, am 20. April um 20.30 Uhr am Dienstag im Studio Museum im Rahmen der Filmtage Cine Latino sehen.